Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Serial Dads. Und zwar sind wir beide, oder René ist aus dem Urlaub zurück. René, wie geht's dir? Hast du deinen Urlaub gut überstanden? Hast du Lust auf Podcasten?
Ach, mir geht's blendend. Ich habe voll Bock auf Podcasts. Der Urlaub war völlig unspektakulär in diesem Corona-Jahr, aber trotzdem sehr schön und erholsam zu Hause.
Hast du Kinderserien geguckt?
Ich habe Kinderserien en masse geguckt und ich habe mich mit unserer Serie, die wir heute besprechen, vor allen Dingen beschäftigt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das sind Abgründe, haben sich da aufgetan.
Hast du denn mit deinen Kindern He-Man geguckt?
Nein, das habe ich nicht. Das habe ich heimlich abends, als alle im Bett waren, geschaut.
Sehr gut. Genau, wir haben ja es schon verraten. Wir sprechen nämlich heute über He-Man. Wie sieht es bei dir aus? Hattest du Spielzeug von He-Man? Kannst du dich an etwas erinnern?
Nee, ich hatte tatsächlich kein Spielzeug von He-Man. Ich bin nochmal in mich gegangen, aber ich hatte keine Figur. Ich weiß, Freunde von mir, die hatten die He-Man-Figur auf jeden Fall. Aber jetzt in der Recherche, diese ganzen bizarren Charaktere, über die wir gleich auch noch sprechen werden, ich hatte keinen einzigen davon. Aber ich habe die Serie geschaut. Also ich bin durchaus auch ein He-Man-Jünger gewesen. Aber hatte keine Figur, die wurde mir, glaube ich, auch nicht erlaubt, wenn ich mich so recht dran erinnere. Meine Eltern fanden das doof.
Ich habe deshalb mit dem Spielzeug angefangen, weil es interessanterweise, wie ich bei der Vorrecherche festgestellt habe, es ist nämlich die erste Serie, bei der zuerst das Spielzeug da war und danach die Serie. Und vielleicht kann ich dazu ein bisschen was erzählen. Und zwar hat das Mattel entwickelt, dieses Spielzeug. Und Mattel, das kennt ihr von vor allen Dingen von Barbie und Hot Wheels. Hot Wheels sind diese kleinen Autos. Aber die hatten ganz lange kein Action-Spielzeug in ihrer Produktpalette und hatten auch noch dummerweise die Lizenz für Star Wars in Anfang der 80er Jahre abgelehnt und genau, hatten also nie nichts, was sie diesem großen Hype von Hasbro und Star Wars entgegensetzen können, und deshalb haben sie sich etwas überlegt, was kleine Jungs um die 5 Jahre gut finden. Und das Ergebnis war ein Barbar in Unterhosen, mit der Muskel bepackter war als alle anderen Spielfiguren damals. Also wirklich, sieht aus wie, weiß ich nicht, ja, wie die Jungs im Fitnessstudio, die zu viel mit Steroiden hantieren.
Also so ein bisschen wie du, Birk, ne, eigentlich?
Genau. Lustigerweise hat der Erfinder der sozusagen ein erstes Modell davon geknetet hat, war das auch ein ganz großer Lauch, der unbedingt kräftiger werden wollte und unheimlich viel Fitness gemacht hat, aber auch immer eher schmächtig war. Und der hat sich sozusagen das als Körperideal gewünscht. Ich komme leider nicht auf seinen Namen. Aber lustigerweise, spielte das dann auch noch im Weltall. Und das war also sozusagen, war erst das Spielzeug. Und dann kamen sie auf die Idee, daraus eine Kinderserie zu machen. Und ich glaube, das Spielzeug kam 1982, also kurz bevor wir sozusagen geboren wurden, kam das sozusagen in den Handel und wurde auch ziemlich schnell ein Erfolg.
Ja, das war ein Riesenerfolg mit diesen Figuren. Die Umsätze, die gingen dann hoch auf 400 Millionen US-Dollar. Das war der Höhepunkt im Jahr 1986, also gigantisch. Ich habe auch gelesen, dass He-Man, also die Masters of the Universe, zusammen mit Barbie einmal 3/4 der Umsätze von Mattel ausgemacht haben. Also schon ein riesiger Erfolg. Aber auch ein dramatischer Absturz. Also diese ganze Geschichte von He-Man, wenn man sich damit beschäftigt, das ist schon so ein bisschen Satire, ne? Also es ist total witzig eigentlich, wenn man sich einmal mit der Geschichte von He-Man beschäftigt. Ich fand das sehr unterhaltsam.
Genau, was ich auch schön fand, war, dass tatsächlich Mattel sich bei der Entwicklung die Hilfe von Kindern geholt haben. Die haben tatsächlich 5-jährige Jungs eingeladen und haben denen beim Spielen zugeguckt. Und sie haben immer, die haben dabei festgestellt, dass die sich nicht sagen lassen wollen, wie sie spielen, sondern dass immer kam so, ich bin der König, ich habe die Kraft und so. Und deshalb kam auch der Ausspruch mit, ich habe die Kraft.
Ja, bei der Macht von Grayskull, genau.
Und sie haben den Kindern dann auch verschiedene Themen gezeigt. Also sie haben den Polizei gezeigt, sie haben den Weltraum gezeigt, Armee und auch Barbaren. Und bei den, dann haben sie so ein bisschen festgestellt, okay, das mit den Barbaren, das kommt gut an. Damals gab es auch schon Conan der Barbar und da entsprechende Comics zu. Also der muskelbepackte Barbar war tatsächlich kein ganz neue Erfindung. Und was ich auch schön fand, der Designer, der dann auch diese ersten Charaktere gezeichnet hat und auch den Bösewicht, Skeletor. Skeletor ist auch basiert auf einer Kindheitserinnerung und zwar an einer Geisterbahn, die er besucht hat. Und in dieser Geisterbahn hing ein Skelett und dabei stellte sich raus, dass das eigentlich eine wirkliche Leiche war, die da runterbaumelte. Und er hatte das wirklich immer so in traumatischer Erinnerung und deshalb ist auch Skeletor so ein Skelett, das vor allen Dingen Furcht erzeugen soll, auch bei den Kindern. Also Skeletor, man hat ja diese Mütze auf, dann hat er darunter diesen Schädel und ist wahnsinnig muskelbepackt, aber auch nicht, hat keine Hautfarbe, sondern so eine leichte Leichenfarbe und so. Und ist halt wirklich dann auch der perfekte böse Widersacher zu He-Man. Das war irgendwie auch, fand ich auch eine schöne Geschichte, so dass halt diese einerseits die Kinder mit ihrer, also klassische Marktforschung an Kindern und auf der anderen Seite so Kindheitserinnerungen dann eine Serie oder das zuerst das Spielzeug so beeinflussen. Das war, fand ich spannend.
Ja, genau. Das war Mark Taylor, der Skeletor entworfen hat. Und zwar ist er auf Elmer McCurdy gestoßen. So hieß diese Leiche. Das war tatsächlich ein mumifiziertes Skelett, was in den 80er Jahren durch Geisterbahnen der USA tourte. Also unbekannterweise. Es gab wohl früher vor den 80ern eine Zeit, da war es durchaus gängig, mumifizierte Leichen auszustellen, so wie heute Körperwelten. Und diese Leiche, diese Mumie wurde irgendwann entwendet und von einem Schausteller geklaut und der hat die in seinen Geisterbahnen verwertet. Super witzige Geschichte. Also Elmer McCurdy ist diese tote Person, die quasi die Blaupause für Skeletor war. Mhm. Super cool.
Genau. Wenn ich an He-Man denke, ich hatte tatsächlich, glaube ich, ich bin mir nicht mehr so sicher. Ich meine, ich hatte den He-Man selber und dann fängt es schon an, in die Absurdität zu gehen. Und zwar hatte ich diesen Elefanten, der Wasser schießen konnte aus dem Rüssel und so ein ganz anderes pelziges Monster. Ich weiß nicht mehr was, aber...
Das war bestimmt Mossman.
Ja, das könnte
der
sein.
Der Moosmensch.
Nee, das war so ein fälliges Monster. So ein mit braunem Fell. Aber es...
Ah, okay.
Die schönste Figur, die ich gefunden habe, ist der Stinknator. Der nämlich stinken kann. Kämpfen und ja, stinken.
Der ist bizarr und wäre auch bizarr, einfach auch des Namens und der Optik wegen, finde ich, Fisto. Also der kommt direkt aus dem Darkroom mit seiner riesigen Fausthand und der Name Fisto dazu. Ich habe mir die Serie auf Netflix, ich weiß, du hast dir die auch angeschaut, Spielzeug, da haben die auch über diese bizarren Charaktere gesprochen. Es gibt eine Folge, die widmet sich eben auch He-Man. Die habe ich mir angeschaut und die Schaffer dieser Charaktere, die geben da auch völlig unverblümt zu, dass zumindest ein bisschen Alkohol im Spiel war, als die sich den Spaß gemacht haben, diese Charaktere zu schaffen. Die ersten Charaktere, das waren dann wohl irgendwelche Figuren, die übergemalt wurden aus dem Fundus von Mattel, also ganz, ganz bizarres Gedöns und irgendwie hatten die, glaube ich, auch gar nicht damit gerechnet, dass das alles so erfolgreich wird, als sie die Ursprungsidee entwickelt haben. Was ihnen aber dann auch letztendlich zum Verhängnis wurde, diese 1000 verschiedenen Charaktere haben den Zugang in die He-Man-Welt immer schwieriger gestaltet, wie ich erfahren habe. Also es war dann irgendwann der Fall, es gab so viele Figuren auf dem Markt, dass die Kinder gar kein Interesse mehr daran hatten, überhaupt in diese Welt einzusteigen, weil es nicht machbar war, alle Figuren zu sammeln oder zu besitzen. Das war dann letztendlich auch der Niedergang von He-Man im Jahr 1987. Ich sagte ja vorhin, 86 hatten die einen Umsatz von 400 Millionen US-Dollar gemacht und 1987 waren es dann noch 7 Millionen US-Dollar. Also ein krasser Einschnitt. Und ein Jahr später wurden die Figuren dann nur noch in Italien abverkauft, so die Reste.
Man versteht diese Marktmechanismen so ein bisschen, dass man merkt, okay, wir verkaufen das und dann müssen wir irgendwas draufsetzen und dann hauen wir einfach den nächsten Scheiß drauf. Also ich glaube, der erste Add-on war diese Battle Cats, also diesen Tiger, der noch geritten ist, das war ja noch irgendwie ganz cool so, aber dann wird ja immer mehr und dann setzt man immer mehr und dann kann man das auch merchandise-technisch besser verkaufen. Ich finde, dazu gibt es einen kleinen Schlenker in heutige Zeit. Bei Paw Patrol gibt es ja jetzt auch, in den USA läuft gerade eine neue Staffel an und da fahren die dann in eine Dino-Welt, da gibt es einen neuen Hund, der sitzt im Rollstuhl, in Anführungszeichen, in so einem Hunderollstuhl, und dann gibt es auch einen neuen Paw Patroller und neue Figuren, und auch da merkt man so, okay, dass das nicht daraus entsteht, dass es jetzt eine gute Idee ist, sondern man denkt, oh komm, Dinosaurier kannst du halt auch noch verkaufen, warum haust du mal eine neue Serie rein, und weil es nicht ganz doof sein soll, haust du auch noch mal einen Hund rein und der sitzt noch im Rollstuhl, da hast du noch ein bisschen Inklusion drin. Eigentlich eine ganz nette Idee mit dem Rollstuhlhund, aber das ist einfach auch nochmal ordentlich Abverkauf von Spielzeug. Und das ist bei He-Man natürlich wahnsinnig in die Hose gegangen, weil es einfach zu viele und auch zu absurde Charaktere wurden. Also wirklich, das ist ja, das kannst du dir ja gar nicht angucken.
Dann kam natürlich dann auch noch die große Konkurrenz mit She-Ra auf den Markt, ne? Die He-Man dann auch noch so ein bisschen die Marktmacht versaut hat, sagen wir mal so. Die eigentlich seine Gespielin sein sollte, wie auch immer.
Seine Schwester.
Aber letztendlich,
ich bitte dich. Ach,
seine Schwester war das sogar.
Ja, das ist seine Schwester. Guck,
das war mir nicht bewusst.
Nein, auf Grayskull gibt es keinen Inzest.
Na gut, dann definitiv nicht in dem Falle.
Genau.
Die Schwester.
Ich finde es aber auch da sehr witzig. Sie haben festgestellt, okay, Mädchen wollen nicht nur mit Barbies spielen. Also müssen wir eine starke Frau in dieser Serie etablieren. Und She-Ra ist quasi halb Barbie. Also die hatte auch verschiedene Outfits zum Wechseln. Sie war teilweise sehr rosa. Auf der anderen Seite war sie sehr stark. Es gab sogar anfangs Ideen, die ein bisschen größer zu machen als He-Man, aber das haben die Männer sozusagen unterbunden. Und tatsächlich hat She-Ra bis heute eine relativ große Fanbase. Es gab dann sogar auch eine Neuauflage dieser Serie auf Netflix, die von vielen sehr gefeiert wurde.
Hast du die gesehen?
Nee, ich habe noch nicht reingeguckt, aber ich habe in meiner Twitter-Filterblase gab es durchaus einige, die geschrieben haben, das ist eine sehr schöne Serie, von einer sehr starken Frau ist. Also, das vielleicht kann ja jemand von euch, der die gesehen hat, uns mal schreiben, wie er die fand. Wir könnten da ja, wir machen dazu ein Instagram-Posting und dann schreibt ihr da einfach mal drunter. Aber ich habe sie auch tatsächlich als Kind nicht so richtig wahrgenommen, muss ich sagen. Ich bin da später drauf gestoßen. Also auf Bildern, von Bildern kennt man sie.
Richtig, ja genau, von Bildern, aber die Serie habe ich auch nie gesehen, obwohl die Serie in den USA zumindest He-Man dann auch von Platz 1 der Seriencharts sozusagen verdrängt hat. Es war dann He-Man auf Platz 3, She-Ra war auf Platz 2 und die Transformers waren zu dem Zeitpunkt dann am Platz 1, aber She-Ra war erfolgreicher als He-Man letztendlich, das fand ich auch super spannend.
Genau, und man muss natürlich nochmal sagen, so richtig Konkurrenz war es natürlich nicht, weil es aus dem gleichen Haus kam, also an She-Ra waren dann halt Barbie-Designer beteiligt.
Wenn du dir aber diese Netflix-Spielzeugserie anschaust, da siehst du schon den Battle zwischen diesen verschiedenen Teams im Hause Mattel. Das ist auch sehr unterhaltsam. Da war dann die Chefin von Barbie, die sich über die Jungs von He-Man lustig gemacht hat. Diese He-Man-Truppe, das war so ein bisschen, waren wahrscheinlich die Nerds bei Mattel. Und die Barbie-CEO, die sieht eben auch so ein bisschen aus, wie man sich eine Barbie-CEO vorstellt. Sehr unterhaltsam. Also diese Serie kann ich auf jeden Fall nicht als Kinderserie, aber durchaus allen interessierten Eltern und auch Nicht-Eltern ans Herz legen. Spielzeug auf Netflix.
Genau, das verlinken wir nochmal in den Shownotes, dann habt ihr das auch noch.
Was du vorhin angesprochen hast, He-Man war die erste Serie, die auf auf einer Actionfigur basiert war. Dementsprechend war auch He-Man der erste Film, der erste Kinofilm, der auf einer Action-Serie, auf einer Actionfigur basiert. Der ging aber ordentlich in die Hose. Hast du den jemals gesehen? Ich kann mich erinnern, dass ich ihn gesehen habe. Ich fand ihn als Kind eigentlich immer ganz cool, aber ich habe ihn mir jetzt nicht nochmal angeschaut. Die Ausschnitte, die ich gesehen habe, die reichen mir, um meinen Eindruck zu revidieren. Also wirklich unterste Schublade, was Qualität, Schauspieler angeht. Dolph Lundgren als He-Man mit aufgemalten Bauchmuskeln damals wohl noch.
Hatte der nicht genug?
Der hatte nicht genug für He-Man. Der sah schon ordentlich durchtrainiert aus in dem Film, aber die Bauchmuskeln mussten wohl, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, die mussten wohl nochmal nachgezeichnet werden. Nachgesprüht, nachgemalt, wie auch immer. Na, jetzt soll ja im kommenden Jahr eine Neuverfilmung einerseits des Kinofilms an den Start gehen mit Noah Centineo als Schauspieler, der ganz anders aussieht als Dolph Lundgren. Der hat auch noch keinen großen Sixpack, wie ich meiner Google-Recherche entnehmen konnte. Und für 2021 ist ja auch eine Neuauflage der Zeichentrickserie auf Netflix angekündigt.
Genau.
Ein spannendes Jahr 2021 für alle He-Man Masters of the Universe Jünger.
He-Man gab es tatsächlich in Deutschland auch erst ab 1988. Da war das ja quasi eigentlich schon wieder in den USA schon fast wieder tot. Also deshalb können wir uns auch so ein bisschen dran erinnern, weil wir in Deutschland so ein bisschen später dran waren.
Ja, da war der Hype da drüben schon wieder vorbei. Wie ich sagte, 88 wurden die letzten Figuren dann auch noch in Italien, also neue Figuren in Italien veröffentlicht. Und der ganze Rest, der wurde dann in einem Container nach Deutschland geschippert wahrscheinlich. Und dann ging die Serie hier an den Start.
Was ich auch gesehen habe, es gab mal ein Crossover mit Superman.
Ja, das habe ich auch gelesen. Ich habe es nie gesehen. Würde ich mir aber gerne mal anschauen. Und zwar war das, reist He-Man auf den Planeten Eternia, um Superman zu unterstützen, weil wo Skeletor auf dem Planeten unterwegs ist. Aber das war 82, also auch vor unserer Zeit.
Woran ich mich tatsächlich erinnern kann, ist, Europa hat zwischen 84 und 88 Hörspiele dazu gemacht. Da habe ich einige von gehört, und zwar aus der Bücherei tatsächlich. Da gab es hinten in der Bücherei so eine alte, vergilbte Ecke mit ganz alten Hörspielen, und da gab es so 3-4 He-Man-Hörspiele, und die habe ich tatsächlich gehört.
Hast du die denn hörenswert in Erinnerung? Weil ich kenne die nicht.
Keine Ahnung. Also ich habe es auf jeden Fall gerne gehört. Tatsächlich glaube ich, dass es einfach mich ganz gut getroffen hat, weil ich mich auch für Mittelalter und so, das fand ich ganz gut, Weltraum auch. Es hat einfach viel bedient, was ich mochte. So, genau. Tatsächlich kann ich mich aber auch daran erinnern, dass Transformers und Power Ranger He-Man dann so verdrängt hat, und dass dieses fällige He-Man-Monster, dass ich das dann irgendwann auf dem Kinderflohmarkt wieder verkauft habe.
Es gab ja auch nochmal eine Neuauflage der Figuren, jetzt vor ein paar Jahren. Also die hatten dann irgendwie, naja gut, das ist auch schon wieder 15, 20 Jahre her. Da haben die nochmal welche an den Start gebracht, und inzwischen gibt es so eine Sammler-Edition. Da kostet aber eine Figur auch um die 40, 50 Euro, habe ich bei Online-Händler meines Vertrauens gesehen. Das ist es mir dann nicht wert. Sonst hätte für 15 Euro hätte ich mir so eine Figur nochmal geholt für einen Schreibtisch.
Man kann bis heute auch diesen, zum Beispiel von dieses Grayskull-Bauset mit Bausteinen kann man auch kaufen. Ich glaube, aus dem Lego-Verschnitt. Mega Constructs, das ist so ein mit Lego kompatibles Spielzeug. Und das kann man also bei einem großen Online-Händler kaufen. Kostet zwischen 300 und 180 Euro. Ist aber auch mit 3500 Teilen. Genau. Ich würde es jetzt den Kindern in unserem Alter oder unseren Kindern noch nicht zeigen.
Die finden das wahrscheinlich auch total doof, wie wir ja in jeder historischen Folge besprechen. Auch der, ich glaube, für die heutige Zeit ist das nicht gemacht, wenn man sich die alten Folgen anschaut. Ich habe gestern so ein bisschen nochmal reingeschaut. Ich fand es witzig. also jetzt auch vielleicht mit dem Hintergrundwissen, was wie gesagt eher Comic, eher also lustiger Comic, als dass ich das spannend fand. Aber ich glaube, so Kinder heutzutage, die finden das wahrscheinlich doof.
Ich bin tatsächlich auf diese Neuauflage gespannt, wie sie das machen, wie sie das umsetzen, ob sie das sozusagen auch in eine neue Optik bringen oder eher in diese alten Optik. Also vielleicht so eine Parallele zu unseren Erlebenswelten gerade. Biene Maya zum Beispiel ist ja jetzt auch ein 3D-animiertes, eine 3D-animierte Serie. Da wäre meine, das würde mich interessieren, ob das dann sozusagen auch in diesem klassischen Stil gezeichnet ist und vielleicht auch eher die Erwachsenen anspricht, die sozusagen die He-Man-Fans unserer Generation, oder ob die wirklich sagen, wir versuchen auch die Kinder anzusprechen und wir machen es dann eher in diesem Style der, ja gut, Anime vielleicht, so eine Mischung aus Anime-Style und 3D, ich weiß es nicht.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das so in die Richtung von der Neuauflage von DuckTales geht. Das ist ja auch dann doch eher der klassische Zeichenstil, aber trotzdem, wie du es hast, so ein bisschen Anime-mäßig angehaucht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in die Richtung abzielen wird. Ich bin sehr gespannt auf das nächste Jahr.
Ja, genau. Vielleicht sind wir jetzt schon am Ende.
Ja, wir gucken mal auf die Uhr. Die sagt eigentlich, dass wir zum Ende kommen sollten. Ne? Okay.
Genau, vielleicht sprechen wir noch einmal kurz über die nächste Folge. Und zwar wollen wir in der nächsten Folge mal eine Premiere wagen. Und zwar würden wir gerne eine Folge mit Gast machen. Wir können allerdings noch nicht verraten, mit wem. Aber es ist auch ein Papa und er kennt sich mit Serien aus. Also in diesem Sinne, wir freuen uns wie immer über Abonnements, wir freuen uns über positive Bewertungen bei iTunes Music, wir freuen uns über neue Follower bei Instagram oder bei Facebook oder Twitter. Genau. Oder wenn ihr noch eine Anregung zu einer Serie habt oder wenn ihr Gast sein wollt bei uns, dann könnt ihr uns auch schreiben Kontakt mit K. @serialdads.de. In diesem Sinne, tschüss und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Diesmal dann mit Gast. Tschüss.
Und ihr habt die Kraft.
Ihr habt die Kraft.